Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Vorpass Boys wieder am Start. Gucken halt mal, was am Six Nations Weekend los war mit Wales und Irland anfangs. Natürlich gleich dann auch England-Schottland und ein Sonntagsspiel Italien, Frankreich. Big G, könntest du die Wochenende spielen überhaupt anschauen? Oder warst du irgendwo unterwegs?
Ja, ich habe es dann doch geschafft, zu Hause alleine zu gucken, was aber auch okay war. Ich wollte es jetzt nicht erzwingen, noch irgendwo ins Pub zu fahren, um mich da 4 Stunden hinzusetzen. Ja, bin ein bisschen überrascht, dass es in Norddeutschland irgendwie noch weniger Rugby gibt.
Aber wo warst du überhaupt? Erzähl die Listeners zu Hause, wo du warst. Und
ja, ich war in Good Old Niedersachsen zu Hause und war auch da beim Training am Donnerstag in Braunschweig. Dachte auch, es wird Six Nations werden geguckt in der Stadt. Es gibt auch 2 Irish Pubs da, die eins macht gar nicht, macht erst auf um 19 Uhr, das andere zeigt gar kein Rugby. Also man geht auch auf die Seite drauf. So bei vielen Irish Pubs, so die schreiben gar nichts mehr auf die Seite drauf, sondern nur noch irgendein Facebook-Link oder so, wo ein Post von vor 2,5 Jahren ist. Ja, aber gut, da sieht man halt den Stellenwert. Und ich wollte dann auch nicht unbedingt nach Hannover fahren und da mich alleine irgendwo ins Pub setzen und hoffen, dass irgendwer da mit mir guckt. Und die Leute, die ich da noch kenne, das ist auch schon zu lange her, wenn ich da jetzt irgendwie im Random schreiben würde. Naja, aber so hatte ich eine bessere Übersicht über das Spiel. Über die Spiele.
Also hast du einfach so alleine zu Hause geguckt, aber könntest halt zumindest in guter Qualität und mit guter Kommentar dann quasi die Spiele genießen.
Mehr oder weniger, genau.
Top.
Stan Sports kann ich immer empfehlen.
Super. 31-7 hat Irland am Wochenende Samstag gewonnen im ersten Spiel. Wie fasst man das halt so zusammen? Wie war es für dich? Irland war schon Favorit, aber wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Also ganz vorab würde ich sagen, für alle 3 Spiele am Wochenende und auch für die Runde 2 von vor 2 Wochen gilt, das war nicht das beste Rugby, was gespielt wurde. Ich bin, recht enttäuscht von der Qualität teilweise von allen Mannschaften durch die Bank. Und Irland-Wales... Also so ein Wales besser in der zweiten Halbzeit, hat versucht, den Breakdown zu attackieren. Ja, ich sehe große Zukunft für Wales, für die junge Mannschaft. Ich glaube, das hast du geschrieben sogar, Wales hat von den Fehlern von Irland profitiert oder versucht, was draus zu machen, aber selber nichts auf die Reihe bekommen wirklich. Ja, und Irland... Also so ein bisschen hatte ich das Gefühl, ist man ins Spiel reingegangen, naja, wir sind hier auch weit oben und sehr gut, aber weiß nicht, da hatten so die letzten, haben so von Gang 5 in Gang 4 geschaltet, hatte ich so das Gefühl, oder?
Ja, was ist, wenn es 6 geschaltet? Ach so, okay, was, wenn das Auto 6 Gänge hat?
Auch dann schaltet man runter, also dann ist ja dieselbe Richtung.
Ach so, okay, verstehe. Schwierig zu beschreiben. Also ich habe das Spiel zwar geguckt, ich habe es noch nicht so eben komplett wieder geschaut. Ich kann es auch nicht so ganz beschreiben. Es war kein flüssiges Spiel auf jeden Fall. Die besten Szenen waren die 10, 15 Minuten nach der zweiten Halbzeit, wo Ball in Playtime auf jeden Fall sehr, sehr hoch war, ohne Unterbrechung. Mhm. Das war relativ spannend. Sonst waren eigentlich so kleinere Fehler und ja, was kann man sagen? Ja, Wales in der Verteidigung sehr gut, gut strukturiert eigentlich. Trotzdem kassieren die 31 Punkte. Das ist kein gutes Zeugnis. Und im Angriff einfach null. Also nicht böse, aber die können halt froh sein über die 7 Punkte. Es war auf jeden Fall ein Strafversuch, ne? Also quasi, das war schon richtig, aber so im Angriff hat Wales gar nicht angeboten. Was so ein bisschen mich überrascht hatte. Und das Ganze, was Scotland hat gesagt im Vorhinein zum Spiel und wie die halt so bestimmte Teile von Irland angreifen werden, habe ich, also ich habe es gar nicht gesehen. Tatsächlich, ich habe gar nicht so in irgendwie im Angriff irgendwie so ein großes System hat erkennen können. Wie ich gesagt hatte, hat Wales relativ deutlich von den Fehlern von Irland, also die unkonstruierten Momenten oder Straftritte und solches, hat profitiert. Letzten Endes hatte Irland 2 gelbe Karten und ich glaube, Wales hat wieder in der so Überzahl sozusagen nicht gut profitieren können. Also im Angriff war wirklich nichts zu erkennen, also kein System, kein großes Gefahr, was auch okay ist, weil die hat eher vielleicht eher so auf das Verteidigung setzen wollen, hat da ein System hat zurechtlegen wollen und was man erkennen könnte, ist, die zwar fit waren, die Jungs, ja, aber am Ende war der Tank komplett leer von einigen und diesen Versuch von Irland kam dadurch, dass Wales einfach komplett am Ende waren.
Wenn man die ganze Zeit verteidigen muss und den Breakdown versucht zu verlangsamen und jeden, also ich meine, Tommy Raphael und Aaron Wainwright, hatte ich das Gefühl, haben uns richtig hart, richtig viel gearbeitet, wie wir es, glaube ich, auch vorausgesagt hatten. Aber wenn man das halt das gesamte Spiel über macht und wenn man versucht, andauernd den Breakdown zu attackieren, dann muss man da, also dann hinterlässt das irgendwann Spuren. Und das ist genauso, wie du sagst. Die Schwächen von Irland. Viel zu viele Penalties weggegeben, oder?
Ja.
Also ist mir gar nicht so im Spiel bewusst geworden, habe ich jetzt auch in der Analyse danach gelesen. Und wenn man dann auch noch die Penalties von den anderen drei Spielen sieht, dann ist das vielleicht, wenn man gegen eine viel bessere Mannschaft spielen würde, na, die dann mehr punktet von den Standardsituationen, dann kann es auch, also was heißt ganz anders ausgehen, aber dann wird Irland mehr unter Druck sein, ne? Das war früher anders, oder? Nach der Joe oder in der Joe Schmidt-Ära oder danach immer viel Disziplin, wenig Penalties weggegeben und das ist jetzt so ein bisschen letzten drei Spiele ins Wanken gekommen. Wie das Lineout auch kurzzeitig.
Als Lineout war auf jeden Fall ein großes Problem. Die unsauberen Bälle, die rauskommen oder verlorene Bälle dort, hat auf jeden Fall keine Plattform angeboten und ob es halt so ein Overthrow war oder ein Underlift, das hat immer so Zentimeter-Sachen. Aber grundsätzlich, ja, das hat das Timing und das gesagt, das Zusammenspiel nicht gepasst. Weiß nicht, mit dem Disziplin, ich glaube, es hat nicht so ein Riesenthema. Also ich glaube, dass jeder einzelne Spieler kann vielleicht doch entscheiden, ob er doch nochmal vielleicht die Hände dran hat, etc. Keith wurde halt ein, zwei Mal wirklich bestraft und dann ein, zwei Mal hat er es gewonnen. Also sind wir so ein bisschen mal so. Das sehe ich halt nicht so schlimm. Was so gut zu betonen war für Irland, ist der Impact von der Bank auf jeden Fall sehr stark. Sehr großer Impact gespürt. Auch jeder, der hat so einen Winkel da mit reingebracht hat. Ryan Baird zum Beispiel sehr stark zu betonen. Also weiß nicht, ob das, also ich denke nicht, dass es, wie du halt sagst, so ein Arroganz war, dass Irland denkt, so hier, wir sind die Besten und so, sondern es war ein bisschen eher so Konzentration war nicht auf dem Level, die halt benötigt war, aber man muss halt trotzdem sagen, 31-7, also und hätten, wäre nicht unmöglich gewesen, dass Wales 0 geschlagen wären und dann zweimal hintereinander, also ist es irgendwie so ein komisches Feeling, weil zum einen muss man schon einige Kritikpunkte äußern dazu, aber es war andererseits, also Irland gewinnt 31-7 gegen Wales.
Ich meine, Andy Farrell wird vielleicht nur nicht zufrieden sein, dass man vielleicht noch 10 Punkte, 15 Punkte auf der Strecke gelassen hat. Ich glaube, er hat danach, nach der Pressekonferenz auch sowas in der Richtung gesagt, ne? In Erwiderung auf Warren Gatland, der sagt, ja, wir haben ja gut gespielt und so, und er sagt so, und es wäre einiges mehr möglich gewesen. Und ich glaube, darauf hat er geantwortet, einiges mehr wäre möglich gewesen. Wir hätten eigentlich noch 10, 15 Punkte mehr machen können oder so. Oder sogar mehr machen müssen.
Ja, glaube ich auch. Also auch wenn man total diese Wales-Brille hat anzieht, was einige von unserem Umfeld halt so haben, kann man halt nicht, also zeigt man halt zumindest mehr als ein, zwei Gelegenheiten, wo Wales im Angriff was Besseres hatte machen können. Also ich sehe oder ich sah nicht die Gelegenheiten, wo Wales halt wirklich da groß zu Punkten kommen könnten. Und ja, also einige Spieler, also du hast ja Wainwright und Raphael hat vorgehoben, Dyer fand ich halt ganz gut trotzdem. Aber so im Großen und Ganzen, ja, ist Wales, also im Aufbau auf jeden Fall, so einige coole Spiele hat entdeckt, aber von dem Level, wo Irland gerade ist, sind sie ja wieder scoren.
Das ist jetzt noch eine ganz andere Sache. Aber ich meine, wir sind, die Lions Tour ist nächstes Jahr und ehe man sich versieht, ist man wieder 12 bis 18 Monate bis zur nächsten Weltmeisterschaft raus. Und also ich meine, wir reden jetzt das nächste Spiel ist England, worüber wir wahrscheinlich reden werden. Ich sehe für Wales immer noch auf ihrem Niveau sehr viel Potenzial. Im Vergleich vielleicht zu einer anderen Mannschaft, über die wir jetzt reden, oder?
Schwer zu sagen, so, ne? Also ich weiß halt nicht so groß, also ich kenne mich nicht so in Tiefsinn aus, was dazu nachkommt in Wales letzten Endes. Also ich meine, man hat schon einige junge Leute, ob sie sich wirklich etablieren werden, das ist so ein bisschen die Frage. Und was in den nächsten ein, zwei Jahren hat so nachrückt. Wir haben das schon oft schon angesprochen, das Club-Thema in Wales ist schon eine große Schwierigkeit. Ich finde, mit Gatlin als Coach sind die gut aufgestellt und grundsätzlich haben die können die auf jeden Fall eine gute 15 oder 23 zusammenstellen. Für mich weiß ich nicht so ganz, kannst du noch nicht so prognostizieren. Also ich finde, dass das, was sie können, tun die halt gut, aber dass es vielleicht noch nicht auf dem Level reicht, wir müssen es halt so vergleichen mit wo Irland ist. Und wir haben ja letztes Jahr gesagt, oder die anderen Jahre, dass Irland und Frankreich waren so auf einem anderen Level. Und ja, Wales ist auf jeden Fall natürlich da, nicht auf dem Level. Und ich finde die Messlatte, also wir werden halt vielleicht auch das Thema England und Schottland hat besprechen natürlich gleich. Aber ich finde, dass Irland ist relativ auf dem Level geblieben vom letzten Jahr und Frankreich ist auf jeden Fall abgerutscht. Und England und Wales, also die haben eher so nachgelassen. Also die anderen Mannschaften sind eher schlechter geworden. Und das hält das relativ auf einem ähnlichen Level. Aber das ist keine Prognose, dass Wales jetzt besser abschneidet. Und wie gesagt, was hat sie jetzt in den nächsten Jahren kommt, kann ich halt noch nicht so sagen. Aber was sie auf jeden Fall benötigen, ist wirklich den Basis, was Gatland etabliert hat, vielleicht jemand, der noch so ein bisschen im Angriff vielleicht irgendwie so ein besseres Plattform hat, bieten kann und womöglich ein, zwei Leute, die der eine oder andere ersetzen, also ich meine George North, Josh Adams, die können halt nicht forever spielen, die müssen halt an einigen Schlüsselpositionen so Leuten halt entdecken oder Leuten müssen sich halt beweisen, also auf der 10 natürlich fehlt halt jemand, der so die ganze Kontrolle hat. Ich finde Wainwright, dass jemand hat, das auf jeden Fall kann sehr, sehr gut auf 8 stehen und bildet hat damit Rafael auf jeden Fall einen guten Basis und zweite Reihe gut abgedeckt, erste Reihe ist so ein bisschen Sulala gerade. Und das so sonst, ja, also denen fehlt, oder wir müssen es mal zeigen, dass die Leute, die da sind, irgendwie so auf den nächsten Level kommen. Ich glaube, dass der Basis hat so da, aber es muss um einiges, und vielleicht so jemand Attack-Coach-mäßig hat so reinkommen, weil ich glaube, da ist halt trotzdem aus den Leuten trotzdem mehr rauszuholen. Also ich war halt überrascht, dass, ja, also George North war relativ ruhig, quiet, ja. Nick Tompkins auch, Josh Adams wurde einmal überlaufen von Sheehan und danach, weiß nicht, war halt, ja, also, ja, das Will Rowland zum Beispiel auf der Bank, also das ist irgendwie so nicht auf dem Level und teilweise ist das, dass vielleicht die Leute nicht da sind und teilweise das Ganze drumherum, aber die Karten stehen halt nicht so gut und es muss halt wirklich was nachgerückt werden. Also es müssen halt neue Leute gefunden werden für Schlüsselpositionen.
Bin gespannt, welche. Ich glaube, die haben 2 oder 3 Testspiele in Australien im Sommer schon mal, was schon eine gute Probe, eine gute Ding sein wird, eine gute Herausforderung.
Ja.
Trotzdem.
Ja, ich muss jetzt noch mal gucken, so das Spiel im Ganzen. Ich kann es halt schwer entscheiden. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass
dein Bauchgefühl.
Konzentration war einfach bei Irland irgendwie nicht so ganz da. Also irgendwie so clinical war es halt nicht. Und woran das genau liegt, kann ich auch nicht so sagen. Tatsächlich. Weil spielerisch waren die Leute halt schon da.
Das stimmt wohl. So, jetzt Päuschen und dann machen wir gleich weiter, oder?
So sieht's aus, kleine Maus. Also bis gleich, bye. Teil 2 von Poppers. Herzlich willkommen back zurück. Das zweite Spiel war in Edinburgh, Schottland gegen England. Ich will halt irgendwie so ein bisschen deine Gefühle dazu. Wir haben noch nicht so ins Detail darüber gesprochen. Gib mir so ein bisschen die Zusammenfassung von der erste und zweite Halbzeit. Also was war so ein bisschen deine Zusammenfassung von dem Spiel von England-Schottland?
Na, ich will gar nicht so auf erste und zweite Halbzeit eingehen. Also insgesamt kann ich sagen, also wo... Ich habe erwartet, dass Schottland gewinnt, das haben wir beide vorher gesagt. Mir haben Leute vorher geschrieben und mich gefragt, ob ich es ernst meine, dass Schottland gewinnt. Dann meine ich so, ja, so sehe ich das und wahrscheinlich 99% der Buchmacher sehen es genauso. Also es war so 6 Versuche in 3 Spielen jetzt gelegt, England. Ja, dieses Setplay da ganz am Anfang, der erste Versuch, Furbank, super, herausgespielt. Alles andere, also 24 Handling Errors, die in 22 Turnovers resultiert haben, glaube ich, für England. Das ist so für mich die Statistik, die halt hängen bleibt. Und wenig bis kein Plan, was man nach der zweiten, dritten Phase machen soll, vor allem in Open Play. Weiß ich nicht, wie es da weitergeht. Also ich will nicht alles Steve Borswick anlasten. Und ich weiß auch nicht, ich meine, manche Sachen, der eine Versuch von Jürgen van der Merwe ist, glaube ich, direkt resultiert, weil George Ford den Ball in das Gesicht von George Furbank geworfen hat. Aber da weiß ich nicht, was Steve Borswick da besser dann machen kann oder das Coaching-Team. Also es ist so ein Teil von, ja, sind nicht viel kreativ im Angriff, aber dann fabrizieren einige Leute auch auf dem Platz Sachen, wo ich sage, oh, weiß ich nicht, ob das die Leute im Training noch fixen können.
Ja, vielleicht bei genau dem Beispiel so eher so eine Timing-Sache hat, ne? Das war wirklich, also der Pass, also ich habe es in den Highlights jetzt nochmal angeschaut, der Pass von Ford, das hat nicht besonders gut zum einen.
Und das Timing ist von auf Gesichtshöhe. Ja. Und ja, in Furbanks Verteidigung muss man sagen, Slade stand noch halb dazwischen und vielleicht hat er nicht ganz gesehen, wie der Ball kommt und so. Weiß ich nicht. Also, ja. Schottland hat 2 professionelle Teams und ich weiß gar nicht, wie der Unterbau in Schottland aussieht, die nächste Liga da drunter oder so. England hatte mal 13, jetzt 10, hat noch eine semi-professionelle Liga da drunter, hat viel mehr Ressourcen, geldmäßig da, ist der reichste Verband der Welt und irgendwie weiß ich nicht. Also.
Ja, aber das ist halt nicht das Problem, was gerade in der Nationalmannschaft ist, oder?
Ja, aber das ist das, also was ist die Ursache und was ist halt das Symptom oder so? Ich meine,
ich glaube, ich glaube, das ist halt nicht das Problem. Also warum, also wenn wir da auf dem Level, auf dieser Metaebene sprechen, warum haben die nicht einfach so mehr Konzept und Geld in die Hand genommen und jemand wie Scott Robertson geholt oder Joe Schmidt oder Ogara, wenn er das so sein sollte, also jemand mit einem wirklichen Pedigree und mit Borthwick weiß ich halt nicht und Wigglesworth als Attack, jetzt haben die Felix Jones hat noch rangeholt, Defense war mal so, ja, man sieht auf jeden Fall, dass sie Lernfähigkeiten haben dadurch, weiß ich nicht.
Also ich meine, ein Versuch in der vierten, der andere Versuch, ja, da war halt auf der kurzen Seite, hat der Winger oder wer auch immer den Versuch erzielt hat, hat halt gesehen, dass sie dann 3-2 sind. Aber ansonsten, was bleibt dann halt so hängen im ganzen Spiel von England? Also
ich weiß viele halt nicht Fehler. Fehler von beiden Seiten. Es war richtig krass. Also ich muss mal sagen, dass ich das auch mit einem Freund angeschaut habe, das war echt... es waren viele Versuche und viele Momenten so, aber das war echt, das ist keine Werbung für Rugby gewesen. Das ist echt so die Spannung so, ja.
Kann das jetzt aber Borthwick fixen?
Also sollte man noch einfach nicht, was sie halt gemacht haben, war einfach so Chaos zu spielen. Also wirklich so, wir legen halt los wie die Feuerwehr und wir schmeißen nicht die Bälle, ja. Danny Care, Tempo, 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 aber so ein Konzept, also es war so wir spielen mit Tempo, okay, verstehe, aber es war wild, es war einfach wild. Und das hat natürlich Schottland irgendwie ein bisschen überrascht, aber nachdem England so den ganzen Pulver verschossen hat mit wir sind wild, danach war so,
okay, ja, genau. Okay,
verstehe ich halt nicht so ganz. Also das mir blieb so ein Rätsel, okay, nachdem dieses Pressure, also der erste Versuch kam von diesen Optionen, noch eine Option, noch ein Pass, noch eine Option, fand ich super. Und dann in den Kontaktpunkten Pressure. Und da hat wirklich viele Fehler von den Schotten erzeugt. Und das war gut, aber das lässt halt so nach. Und dann war es halt so ein bisschen so, ja, so ein bisschen dieses, ja, die Abstimmungsfehler oder Abstimmungsschwierigkeiten. Ja. Und das kann Steve Warfield machen. Also Steve Warfield haftet auf meiner Meinung nach dafür, wie die Verteidigung und wie der Angriff wirklich als Gesamtheit funktioniert. Also er hat natürlich Coaches dran, die das einzeln als Bereich hat zu nehmen. Aber es waren Abstimmungsfehler in der Verteidigung, waren Abstimmungsfehler in dem Angriff. Dieser eine Versuch von Van der Werfer, wo Hugh Jones hat einfach durchbricht, das ist, hat First Phase, also erste Phase, also eigentlich müsste da der Verteidigung sitzen. Genau. Total einfach. Also das ist halt irgendwas, was wir auf unserem Level in Rugby in Deutschland hat sehen würden. Und ich weiß nicht, dass das dann, was kann hat er ändern, weiß ich halt nicht, aber das ist halt sein Job. Also sein Job ist halt dafür zu sorgen, dass solche Sachen halt nicht passieren. Und das ist für die Leute, die da im Kader stehen und für denen er hat auswählen können, das ist halt echt nicht auf dem Level. Und wie auch immer er das fixen soll, aber da, damit verknüpft sich sein Job letzten Endes. Und wo ich es dann ansetzen würde, weiß ich halt nicht. Aber ich bin halt nicht Steve Borthwick und verdiene halt nicht die Gehälter und werde halt nicht mit diesen Aufgaben vertraut gemacht. Aber dass wir sehen können, dass es halt irgendwie nicht funktioniert, ist halt uns allen klar. Und dass wir sehen, dass dieses langweiliges, kicklastiges Spiel auch nicht irgendwie weiterbringt, ist auch richtig. Vielleicht ist er so eine Zwickmühle, er will halt was Neues entwickeln, merkt, dass es irgendwie nicht klappt, aber ich glaube, er braucht halt dafür ein bisschen Zeit, also mit dem Defense, neuen Defense-Coach.
Der Angriff. Ja, diese Zeit, sorry, dass ich da einfalle. Ich meine, es sind jetzt 40, also Zeit, letztes Jahr könnte man das noch wirklich als Ausrede nehmen, als er neu reingekommen ist und dann innerhalb weniger Wochen Six Nations fertig sein musste, irgendwann läuft die Zeit halt auch mal ab. Und BBC hat es, glaube ich, gesagt, also letztes Jahr zum selben Zeitpunkt 3 Spiele absolviert, 11 Versuche gelegt. Dieses Jahr 3 Spiele absolviert. Wie viele Versuche hat England jetzt gelegt? 6. Also, weiß nicht, ob man da... Also wie viel Zeit, was sollen... Gut, Ollie Lawrence ist halt... Ich weiß nicht, ob Ollie Lawrence und Henry Slade so viel miteinander zusammengespielt haben. Ich glaube fast noch nie. Oder zumindest noch nicht gestartet. Aber woanders geht es ja auch. Also Cameron Redpath kommt rein und es funktioniert ja trotzdem noch irgendwie. Also da weiß ich nicht mit der Abstimmung, ob man da sagen kann, ja. Also die Kernfrage ist, sind es die Spieler oder ist es das Coaching-Team? Oder ist es ein Mix aus beidem? Weiß ich nicht.
Was ist dein Lösungsvorschlag?
Ja, die Zeit zurückdrehen und schon mal ein paar andere Leute zur Weltmeisterschaft mitnehmen. Generell irgendwie, also das hat jetzt nicht so viel mit dem Angriffsspiel zu tun, aber Dan Cole ist bestimmt ein super Typ, saß beim Finale 2019 auf der Bank. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch starten muss. Ich kann mich halt nur daran erinnern, Eddie Jones 2017... irgendwie die Südafrika-Tour und davor dann danach gab es irgendwie so einen Umbruch oder so. Dylan Hartley raus, ein paar andere Leute raus und hier versucht man immer noch so ein bisschen am Alten irgendwie festzuhalten und will irgendwie ein paar neue Leute reinbringen, aber dann geht man doch zu George Ford wieder zurück und Marco, jetzt nicht in dem Spiel, aber dann hat Marcus Smith auch nie so richtig gespielt. Das ist halt bei Schottland anders. Also du hast halt deine 10, 12, 13 Kombinationen, die eigentlich jetzt gut eingespielt ist und auch gut sitzt. Ja, also ich will hier nicht England haten oder drüber herziehen, ich will ja gute Spiele sehen. Also ich will, dass Frankreich performt, England performt, Wales performt, ne? Aber, also wie du sagst, das ganze Wochenende, ich weiß nicht, die Spiele vor 2 Wochen waren für das, was wir erwarten könnten, weder da gut noch hier gut.
Ja, also grundsätzlich war ich, also lass uns einfach zusammenfassen, ich war halt so ein bisschen enttäuscht von der Qualität.
Genau.
Ja, phasenweise coole Sachen. Ich meine, also Versuch von Van der Merwe, unfassbar geil. Also der eine auf jeden Fall. Aber von wo kam das? Von
alles, alle aus dem Nichts, fast alle. Also gut, das eine war vom Scrum irgendwie, aber wie du sagst, First Phase dafür Verteidigung, Katastrophe. Also.
Ja, das ist einfach so irgendwie so, also es hat irgendwie so wirkt, auf jeden Fall aus meiner Sicht so sehr arrogant als ihre, dass sie sagen, aber es ist irgendwie so eine andere Klasse, so, und das haben wir ja bei Frankreich gesagt, aber wenn wir gleich über das Frankreich, Italien, also der wie die abgerutscht dann sind, weil das Level, also das hat
leider
allein schon das ein Spiel mit so phasenweise oder halbzeitmäßig so ist irgendwie so, warum ist es halt nicht möglich bei Leuten, die das auf dem, also das ist schwierig jetzt Kritik, aber warum ist es halt nicht möglich für Leute, die auf dem Level professionell Rugby spielen, dass sie halt nicht den Level hochhalten können? Und wir haben ja über Irland gesprochen, dass sie so ein bisschen Konzentration nachgelassen haben, trotzdem 31-7 gegen Wales und gewonnen haben. Und jetzt in das Spiel England, Schottland, das war irgendwie so, ja, es ist wie, als ob sie abgesprochen haben, wir würfeln einfach jedes Mal, wer Ballbesitz hat und wer hat irgendwie die Leitung nimmt und wer irgendwie so das Momentum hat nimmt und jedes Mal machen wir Schnick, Schnack, Schnuck neu oder so. Also qualitätsmäßig, also wie oft haben wir irgendwelche Gedränge gesehen und das ist auch, also jetzt ohne arrogant zu wirken, das ist nicht die Qualität von Rugby, die wir auch gerne als Fans gucken. Und ich habe mich gefreut auf das Spiel, weil ich dachte so, das wird auf jeden Fall ein Kracher sein. Und es war ein Kracher im Sinne von, ja, viele Punkte und so, aber es war nicht so, wow, das sind halt zwei Top-Mannschaften. Das waren zwei Mannschaften, die auf einem ähnlichen Level sind und es ist nicht ein Top-Level. Punkt.
Okay, jetzt wollen wir mal, jetzt wollte ich gerade sagen, nicht so negativ sein und zum Positiven kommen. Ja, also stimme ich vollkommen zu. Wie gesagt, das, was ich am Anfang gesagt habe, kann ich hier nur noch mal wiederholen. Zumindest, ich meine, das Positive, was man sehen muss, dass es doch irgendwie emotional war, im Sinne von, naja, Wales hat, also Wales-Irland, da Wales kam nochmal zurück Anfang der zweiten Halbzeit, hier war es auch noch so semi-spannend. Weißt du? Oh. Also,
ja, sie ist schon gerade einfach nur die Statistiken von Six Nations selber. Handling Errors England 25.
25, nicht sogar 24, ja.
Turnovers conceded 22.
Ja.
Total Passes von England 147. Also ich meine, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Gut, das schieben wir jetzt beiseite. Es ist so, wie es ist. England zu Hause gegen Irland. Das ist, glaube ich, das nächste, oder? Dann machen wir dann in der Preview ausführlich. Gut, aber kommen wir nochmal zum letzten Spiel.
Aber man muss auf jeden Fall, also wir sind ein bisschen so leichter vorbeigegangen, aber Moss hat Van de Merwe auf jeden Fall ausgerechnet. Also drei Dinge, trotzdem muss man halt erstmal legen, ne? Also,
und dieser Einversuch. Der Typ, unglaublich.
Vorher ein Slade noch vorbeikommt, das dachte ich, das ist nicht wahr, oder? Also, ja. Wo er halt in Earl halt rumgeht, aber Slade fasst ihn, also ich weiß nicht, halt kriegt er überhaupt einen Finger dran, so gerade so vielleicht?
Ja, so halb, wenn überhaupt. Aber lässt ihn halt stehen. Ja. Ja.
Du ist es. So ist es. Italien und Frankreich spielen ein Unentschieden, obwohl auf jeden Fall so ein bisschen Drama am Ende. Es hätte anders sein können, müssen, sollen, oder?
Ja, fangen wir mal noch mal viel weiter vorne an. Also erstmal, ich weiß nicht, das hört sich jetzt vielleicht schräg an, aber mein Gewinner an dem Wochenende ist Italiens Defensive, auch wenn das jetzt gegen ein schwächeres Frankreich war. Trotzdem, die haben immer noch 60-7 bei der Weltmeisterschaft verloren. Gut, waren noch andere Mannschaften, andere Coaches teilweise. Aber trotzdem, dass Italien sich so reinhängt. Ich meine, niemand, ich habe gesehen, was die Leute getippt haben. Jeder dachte, das war ein formschwaches Frankreich die letzten Tage und die werden, also wir haben alle gedacht, plus 20 Punkte oder sonst wie viel. Deswegen bin ich eigentlich, ja, weiß nicht, positiv überrascht. Ich meine, ja, das, ich meine, Frankreich kann froh sein, dass sie überhaupt in Schottland so gewonnen haben mit dem Versuch am Ende, dass auch der Versuch hier gezählt hat. Und dass der Kick nicht nochmal wiederholt wurde. Also bevor wir jetzt über Spiel reden, eigentlich müsste Frankreich hier in der idealen Welt viel weniger Punkte haben in der Six Nations Tabelle. Aber kommen wir nochmal zum Spiel. Oder?
Ja, also rote Karte hat auf jeden Fall einen großen Einfluss auf das Spiel. War für mich auf jeden Fall unter den jetzigen Bedingungen rote Karte. Und ich glaube, das hat einen relativ großen Impact. Also man hat gesehen, dass Frankreich auf jeden Fall nicht so gut klargekommen ist im Unterzahl, hat schon einiges trotzdem versucht, aber hat gemerkt, dass sie einfach diesen einen Mann zu wenig hatten oft. Pernod hat auf jeden Fall sein Bestes gegeben, irgendwie alles rauszuholen, aber allein schon er war irgendwie, man hat gesehen, dass er erstmal so irgendwie so sehr frustriert wirkte. Irgendwie das Genuss hat irgendwie nicht mehr an sein Gesicht zu erkennen war vom Spielen. Ich weiß halt nicht, also irgendwie so, du hast ja gesagt, Italien hängt sich ran in der Verteidigung, 178 Tackles, ist auf jeden Fall eine Leistung über das ganze Spiel. Der Nummer 8 von Exeter, Vincent, hat ein ziemlich gutes Spiel geliefert, fand ich, war auf jeden Fall in viele Sachen involviert. Manocello war richtig krass, richtig stark, fand ich. Capozzo hat versucht, sich auf jeden Fall gut einzubinden. Was ich halt nicht verstanden habe, ist, wenn ich Italiens Coach wäre, warum kriegen die den Ball einfach nicht öfters in den Händen von zum Beispiel Juani? Wenn er den Ball hat, ist er einfach immer gefährlich und ja, okay, manchmal schneidet er wieder nach innen und kommt halt nicht so vor, aber wenn er fünfmal läuft, viermal ist er gefährlich und einmal ist es halt irgendwie so, okay. Also ich verstehe halt nicht, warum das nicht so, das wäre doch meine Taktik.
Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil man vielleicht doch noch sicherer spielen will oder so. Oder das Gefühl hat, dass man nicht die Defensive so weit gedehnt hat, dass man earn the right to go wide.
Ja, aber bring ihn doch irgendwo im Spiel auch mittendrin oder sowas. Also irgendwie. Frankreich hatte immer Probleme, wenn er einen Ball in der Hand hatte und Manocello auch. Also irgendwie das, was Brax macht und so, irgendwie so relativ eindeutig. Mori auch relativ einfach so ob the gods durch die Mitte. Boom, bam, Bosch. Aber für mich war es halt, wie setzen wir diese drei Viertel Leute halt ein besseres Spiel? Das wäre halt so die Frage für mich und die Hausaufgabe für Italien fürs nächste Mal.
Gut, ja, das ist natürlich ein guter Punkt, wenn Dante schon raus ist und dann schon mal sowieso einer mehr fehlt und dann die anderen verbleibenden 14 auch noch viel mehr arbeiten müssen in der Verteidigung. Du meinst, da hätte man spätestens ansetzen können.
Ja.
Ja, vielleicht fehlt da noch ein bisschen die Cleverness, vielleicht fehlt da ein bisschen das Selbstvertrauen, obwohl ich weiß nicht, das kann man generell Italienern ja gar nicht absprechen. Ich weiß nicht, ich bin eher, also lass uns mal über Frankreich auch noch reden. Also, why? Warum? Wo sind wir jetzt? Schönes Paar. Je cherche les métros.
Ja, je cherche Paul's Boulangerie. Ich weiß nicht. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht. Anscheinend hat die sind von der Weltmeisterschaft einfach traumatisiert. Anscheinend ist das so ein bisschen die allgemeine Ausrede und Galtier auch anscheinend. Also das, was ich halt durch den Medien und von anderen Leuten halt so ein bisschen höre, ist halt irgendwie, das sitzt halt irgendwie sehr tief und ist wahrscheinlich eine Mischung daraus und fehlt von, dass Dupont fehlt, aber Luku hat kein gutes Spiel gemacht, müsste auf jeden Fall Legaric auf jeden Fall starten, glaube ich, ab jetzt.
Ja, das mal sehen.
Sieht so raus, ob er sein Turnier vorbei wäre, so vom Einschätzung. Wahrscheinlich kommt dann Ramos auf 10 und dann werden er halt auch fühlen, dann auf Schlussspieler dann sozusagen. Ja, weiß ich halt nicht. Wirkte so, als ob Frankreich gedacht hätte, wie du meintest über Irland, die kamen halt so an und dachten, oh, das werden wir gleich hier mit Olivier relativ früh den Versuch gelegt sozusagen. Wir werden halt Italien überrollen und es ist halt nicht aufgetreten tatsächlich.
Ja, aber was hat denn, also ich gucke mir gerade von Frankreich die Mannschaft an, also ja, Dupont fehlt und so weiter und so fort, Intermark fehlt, aber ich meine, die Leute, ist so ein bisschen wie mit, ich weiß nicht, der Vergleich hing, naja, ein bisschen wie mit England, aber die können doch nicht, gut, England war nie so wirklich gut, wohingegen gegen Frankreich eigentlich wirklich gut war, also seit diesem Spiel gegen Südafrika und jetzt hat man auch noch so einen Typen wie die Tuilagi drin, der halt zusammen mit Antonio mal eben 300 Kilo wiegt oder so und der halt auch noch recht gute Ballhandling-Skills hat und noch mehrere andere Sachen gut kann, also weiß ich nicht. Also, dass man da nur einen Versuch legt im gesamten Spiel.
Ja, ja. Also guck mal den Timeline ein, das ist einfach ganz interessant. Von dem ersten Halbzeit, 6 Minuten Olivier Versuch, 7 Minuten Erhöhung Ramos, 13 Minuten Ramos Straftritt, 36 Minuten Jalibert geht verletzt runter, 40 Minuten Dante rote Karte. Das ist zu wenig von Frankreich, also natürlich bis zur rote Karte. Also das ist einfach grundsätzlich zu wenig. Ja, wir können halt alle ein bisschen rätseln. Wenn du jetzt aber anfängst aufzulisten, wer da fehlt, das sind schon einige Leute, da fehlen, aber nichtsdestotrotz. Ja.
Wo du gerade nochmal die Timeline ansprichst, tatsächlich auch gerade in der 47., 48. Minute wechselt er auch die komplette Tight Five aus. Ne? Ich dachte erst, es wäre nur die Front Row gewesen, aber so wie ich das sehe, also ich meine, im Scrum war Frankreich extrem dominant, hat, glaube ich, auch mindestens einen Straftritt dafür bekommen, wenn nicht sogar mehr, den einen Straftritt dann auch zu den 3 Punkten verwandelt. Und weiß nicht, ob das so eine gewisse Arroganz ist, dass man sagt, oh, naja, ist jetzt 10-3 oder so und jetzt wechsle ich mal meine gesamte Tight Five raus, weil ich denke, das gegen die schwächste Mannschaft hier muss auch die zweite Garde bestehen, was dann halt nicht mehr, die Dominanz war dann ein bisschen weg. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das eine gute Idee war. Also eigentlich kann ich die Frage selber beantworten, das war keine gute Idee. Aber dann nochmal die Sache, sollte die zweite Garde, die Bankspieler, nicht immer noch den Italienern ein bisschen überlegen sein? Also was hat sich, da kommt man wieder zurück, was hat sich geändert zur Weltmeisterschaft? Und wahrscheinlich ist es das psychologische Loch mit vielleicht der Erschöpfung.
Und ja, also Disziplin dann auch noch dazu, kann man halt auf jeden mit der roten Karten und solches, die Leute, die fehlen, verletzt und rote Karten, das hinterlässt keinen guten Eindruck auf jeden Fall. Aber woran liegt das? Also ist die Stimmung halt da grundsätzlich nicht so gut? Können wir halt also nur ein bisschen rätseln. Zum Abschluss, also Italien auf jeden Fall relativ stark, wie du auch gesagt hast, in der Verteidigung, aber zum Abschluss hätten die es da mit dem Straftritt gewinnen können. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Also sie haben relativ gut gefeiert, dass sie den Straftritt bekommen, aber danach war es halt doch nicht so wie erwartet, dass es gleich 3 Punkte sein wird.
Also irgendjemand ist ja, also du darfst einen Penalty-Kick ja nicht chasen, irgendwer ist angelaufen. Und nicht nur das, ich glaube, im Hintergrund waren auch noch Wasserträger oder so.
Das war krass. Also, und nachdem er das den Pfosten betrifft, also wenn du es im Video nochmal guckst, der Ball trifft den Pfosten und der Wasserträger steht einfach an demselben Fleck, also bewegt sich nicht. Also wenn Frankreich da wieder angreifen würde, so nach innen, dann steht er einfach da und will halt mitspielen oder also was ist quasi seine Aufgabe da?
Ich glaube, was halt echt blöd gelaufen ist, dass wirklich in dem Moment oder in dem gleichen Zeitfenster, wo der Typ chase, dann der Ball runterfällt. Und ich glaube, wenn man neue Regeln einführt, wie diese Shot Clock oder was auch immer das für neue Regeln sind, du kannst nicht, oder ich meine, die Leute, die das einführen und auch nicht wir, du kannst nicht über jede x-beliebige Situation, du kannst nicht über 1000 verschiedene Situationen nachdenken, die passieren könnten und die dann ins Regelbuch schreiben. Deswegen gibt's ja jedes Jahr, stellen alle möglichen Verbände Anträge, um irgendwas zu klären. Wenn man dann mal auf die World Rugby-Seite oder World Referee-Seite geht.
Aber das ist keine neue Regel, worauf willst du hinaus jetzt gerade?
Nein, keine neue. Du meinst,
naja, aber halt keinen Straftritt blocken. Also.
Ja, aber ich glaube, der Ref hatte das Pech oder Italien hatte das Pech, dass in dem Augenblick auch der Ball runtergefallen ist, oder nicht?
Nee, der Ball fällt halt runter und dann versucht er halt zu denken, ach, der fällt halt runter, ich kann jetzt loslaufen, weil warum auch immer. Also, oder denkst du, dass der Ball fällt runter und dann läuft er halt los?
Ja, aber okay. Ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus will, ist halt, dass der Referee in der Situation vielleicht ein bisschen überfordert war mit der gesamten Situation.
Maybe. Aber also, ich meine, das sind so einige Sachen. Also zum einen wäre das satirisch eine Wiederholung. Zum anderen, was hat der Wasserträger da zu suchen? Also es ist halt keine Spielunterbrechung. Da ist das Spiel live. Also er darf eigentlich nicht da sein, grundsätzlich. Zum einen das und zum anderen, er chillt sein Basis die ganze Zeit.
Genau, also um das nochmal zu verdeutlichen, was ich sagen wollte. Ich glaube, wenn der Ball umfällt, darfst du eigentlich nicht, fängt die Shotclock nicht nochmal bei 0 an, oder?
Nee, natürlich nicht.
Genau,
aber und du darauf darfst dann da wieder aufheben und aufstehen, wenn der Wind, wenn es vom Wind hat umweht, hast du noch die Zeit, das wieder hinzustellen. Das macht er auch, ja, aber.
Genau, und deswegen hat der Ref nicht darauf geachtet oder hat das vielleicht nicht so wahrgenommen, dass der Typ da schon chased. Darauf wollte ich hinaus. Vielleicht ist es nur eine Vermutung. Also, weil du denkst halt so, also wenn du als Ref da stehst und dann guckst halt, ah ja, der Ball fliegt um, ja, jetzt trotzdem, es hat sich halt nichts geändert und hat das vielleicht nicht mehr so aktiv wahrgenommen, dass da der Typ versucht hat zu chasen oder nicht. So, und dann, dann noch so ein bisschen diese, naja, Paralysis, also wenn man so ein bisschen paralysiert ist und keine Entscheidung mehr trifft, dass das, was Wayne Barnes 2007 eigentlich mal gesagt hat oder nicht gesagt hat, aber wenn man jung und unerfahren ist und an solchen Drucksituationen, dass man dann gar keine Entscheidung mehr treffen will oder treffen kann, weil der Druck so groß ist. Und ich glaube, das war so eine Situation.
Okay.
Ja. Man ist vielleicht auch davon ausgegangen, dass das Spiel nicht so knapp werden würde.
Ja. So, verstehe. Ja, ich fände es auch trotzdem, ja, also grundsätzlich bei so einem Spiel finde ich irgendwie merkwürdig, dass es einen Schiedsrichter gibt, der kein Französisch kann. Zumindest so, ne? Also das war immer so.
Aber wieso sollte es in dem Spiel dann, soll es dann einen Schiedsrichter geben, der Italienisch können muss?
Ja, auch gerne. Aber es gibt halt Schiedsrichter, die englischen Schiedsrichter, die auch auf jeden Fall Französisch können, zumindest.
Ja, also aber dann hätte
ja Italiener sind angewöhnt. Bitte?
Ja, aber das, nee, die Regel finde ich vollkommen Banane. Also es ist dann ja immer, also erstmal, dass du dann bei jeder Situation überlegen musst, mit wem du sprichst. Also ich finde das generell nicht gut, dass englische Refs dann mit französischen Teams Französisch dann sprechen während des Spiels. Und in diesem Fall wäre ja dann, weiß nicht, dann spricht der Ref auf Englisch mit dem italienischen Team, was die vielleicht alle nicht verstehen. Wieso sollte der dann auf... Also gerade in dem Spiel müsste es eigentlich ein Ref sein, der nur Englisch spricht. Von daher fand ich das vollkommen okay. Ansonsten hätten die Italiener doch einen krassen Nachteil, wenn er immer auf Englisch mit denen spricht.
Ja, guter Punkt.
Ja. Obwohl, ja, man kann natürlich argumentieren, okay, ja, mit in anderen Spielen Französisch, nee, dann haben die Franzosen Nachteil, wenn ein englischer Ref ist. Aber dann muss der Ref immer switchen hin und her. Und ja, das ist vielleicht ganz cool, wenn das Wayne Barnes macht oder so, aber... Weiß nicht, ob da, also weil dann setzt man die Messlatte, den Standard halt für alle anderen Refs auch sehr hoch.
Ja, stimmt dann noch. Naja, auf jeden Fall glaube ich mal, dass es halt nicht komplett unverdient gewesen wäre, das, den Straftritt nochmal zu wiederholen. Aber so ist es halt manchmal und Mori Fahne hat versucht anzugreifen, Chapeau, dass er aus seiner 22 hat machen wollte, aber es hat nicht gereicht und der Ballträger hat ihn ins Ausgetackelt sowieso. Ich meine der Ballträger. Achso, ich meine irgendjemand. Fantasy Six Nations Rugby, machst du da überhaupt mit?
Ich habe die Person, Lock, Prop and Two Smoking Ferals, hat vergessen, seine Mannschaft zu aktualisieren, hat trotzdem mehr Punkte rausgeholt als ich. Ja, weiß ich auch nicht, wie das möglich ist. Ich habe mich extra am Freitag hingesetzt.
Ja, stimmt. Good old Lock, Prop hat Ringos und Mitchell eingesetzt, die beide nicht im Start waren. Dafür aber Van der Merwe. Ja, das kann man auch schon machen.
Ja, siehst du. Was dann so eigentlich heißt, nicht, dass es nur Glück ist. Also wer steht oben? Bananenbomber in der Runde?
Achso. Ja. Ich habe relativ konsistent 356, 360 und nochmal dann 361 Punkte. Relativ Standard, dass ich halt so 9., 10. Position hatte. Auf jeden Fall so großen. Und ja, George the German, Platz 26.
Kann man auch machen. Aber Bananenbomber steht oben. Darauf wollte ich gerade hinaus.
Ach so. Und das bist du, oder wie?
Nee, das bin nicht ich. Keine Ahnung. Ich kenne die Person nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne von der Runde, die gewonnen haben.
Ach so.
Kennst du wen?
Also.
Ersten fünf?
Erste Runde Domi Ranish, haben wir doch gesagt. Zweite Runde war Rheingau Rugby und dritte Runde Bananenbomber und insgesamt die Standings. Nader auf Platz 1, Bananenbomber 2, Rheingau Rugby 3.
Genau. Not
bad. Und unser Freund, Friend of the Pod, Markus, Mr. Schöppinger, Platz 6. Man muss den Lob aussprechen. Wir haben ihn outgecalled für keine Anwesenheit beim Touch Rugby Training donnerstags. da hat er sich zusammengerissen und war tatsächlich da an dem Tag, wo ich nicht da war. Also da muss ich auf jeden Fall mich entschuldigen. Ganz herzlich. Sonst, ich Position 10, du bist Position 18. Nicht. Du hast vergessen, was hast du? Du hast vergessen, dein Team zu picken.
Nee, ich habe meins am Freitag schon gemacht.
Ach so, Biberi war auf jeden Fall, das war ein bisschen unglücklich.
Ja, da habe ich halt nicht mehr reingeguckt, weil ich ja samstags unterwegs war auch den ganzen Tag.
So. Friend of the Port, Jan Simon, hatte ihn auch als Kapitän, also richtig bitter. Autschi. Autsch. Vorschau für was noch kommt, also wenn wir halt so gucken, was die Spiele sind, Big Big Clash England-Irland ist auf jeden Fall das hoffentlich das Highlight-Spiel für in 2 Wochen.
Hoffentlich.
Also eigentlich hätte ich gehofft, dass England jetzt am Wochenende gewinnt, damit es ein bisschen auf jeden Fall so ein richtig Zusammenkracher sein wird, aber natürlich haben die es nicht geschafft. Jetzt steht dann gleich Italien-Schottland, das erste Spiel, dann England-Irland und Sonntag dann Wales-Frankreich. Was, wenn du jetzt so ein bisschen so kurzen Vorschau machen, was erwartest du von den 3 Spielen? Also Italien-Schottland in Italien. Italien ist schon irgendwie stark, aber und zu Hause haben die letztes Jahr zum Beispiel gegen Irland sehr stark gespielt. Ist es halt eine Chance für Italien gegen Schottland?
Ja, Schottland, jetzt Golden Generation, wenn man sieht, wo die U18 gerade steht oder U20 oder so. Ich weiß nicht, was da in ein paar Jahren nachkommen wird. Deswegen muss Schottland, also für die ist es schon eine Enttäuschung, dass man gegen Frankreich verloren hat. Das ist ein Must-Win hier eigentlich, weil einfacher wird es danach nicht, wenn man danach nämlich in Irland antritt. Ja, ich meine, eigentlich auf dem Papier sind die Schotten vorne, aber sie dürfen sie nicht unterschätzen, denke ich.
Oder England, Irland? In England? Was denkst du da?
Also dieser Motivationsfaktor Twickenham, von dem alle immer reden, und man kann das halt auch hochreden die ganze Zeit und hochjubeln. Die Engländer können sich um was einreden. Also liegt auch wieder an Irland, wenn die nicht mit dem Kopf da sind oder auf sich irgendwelche Spielchen da einlassen. Ich meine, wenn die einfach nur ihren Schuh runterspielen, dann sehe ich da gar keine Chance für England. Also, sage ich ganz ehrlich. Wales-Frankreich, ich weiß nicht, Not gegen Elend? Da würde ich jetzt sagen, Wales gewinnt zu Hause.
Ja, auch das Gefühl, ja, dass sie es so ein bisschen so zusammenkriegen.
Donty wird gesperrt sein, denke ich, bestimmt, oder?
Ja, und einige, Spiele. Also Jalibert ist auf jeden Fall, sieht so aus, ob er so raus ist, auf jeden Fall, ja.
Weil danach spielt Wales gegen Italien und ich meine, das ist jetzt noch so ein bisschen Redemption-Time, sage ich mal so. Und ja, ich meine, man muss halt die zweite Halbzeit vom Schottland-Spiel nehmen, man muss die erste Halbzeit vom England-Spiel nehmen, von Wales, soweit ich mich daran erinnern kann. Ja, und dann kann man auf jeden Fall Frankreich in der Verfassung zu Hause schlagen. Ich meine, für die Franzosen auswärts, ausverkauftes Principality-Stadion. Ich würde put your money where your mouth is. Ich würde da auf Wales setzen. Gut, vielleicht endlich meine Meinung auch in 1,5 Wochen. Mal gucken. Und du?
Mal gespannt.
Ist alles genauso.
Also, wenn ich Italien so ein bisschen so anknüpfen kann an den Power von jetzt vom Wochenende, könnte es auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden in Italien. Weiß nicht, Schottland ist aber auch in relativ guten Lauf und die sind bestimmt sehr traurig, dass sie es halt wirklich nicht gegen Frankreich bis nach Hause bringen könnten. Dann hätten wir wirklich über ein anderes Six Nations Turnier sprechen können. Ja, England, Irland, also eigentlich Irland Favorit, trotzdem auswärts schwierig, also England muss sich irgendwie zusammenraffen, aber Irland wird die auf jeden Fall gut unter Druck stellen wollen. Mal gucken, ob die doch andere Leute wirklich so ein bisschen in der Mannschaft reinholen bei England. Und ja, tendenziell trotzdem tippe ich auf Irland dort. Und Wales, Frankreich, ja, glaube ich, hat Wales, also ja, Frankreich ist irgendwie so ein bisschen, das habe ich woanders gelesen oder gehört, das ein bisschen erinnert mich an der Zeit so nach 2010, wo die so nach und nach so irgendwie so abgerutscht sind. Das ist irgendwie so ein bisschen eingetunkt und der Chaos hat wieder und vielleicht nach der WM zu Hause, ja, vielleicht denken die Spieler so, vielleicht sind die eher so wieder auf die Clubmannschaften heiß und weniger auf die Nationalmannschaft, weiß ich ja nicht.
Das kann natürlich sein, ja.
Wales, ja, haben einige gute Performances geliefert, irgendwie auf insgesamt 80 Minuten noch nicht. Wie gesagt, fehlt für mich einfach im Angriff irgendwas. Bigger fehlt halt auf jeden Fall dort, glaube ich mal. Also vielleicht ist es zu früh gewesen für ihn,
so ein Jahr hätte man vielleicht noch, vielleicht sogar zwei.
Ja. Ja, das wäre vielleicht irgendwie so ihn in ergänzen mit jemand anders als junge Durchkommende. Vielleicht ist es einfach ein Jahr zu früh gewesen, weil ich glaube, die brauchen so einen Lenker und Denker hat dort in der Mannschaft und 9 und 10 gerade klappt es halt nicht so groß. Und im Sturm sind die halt nicht stark genug. Deshalb, es könnte, wenn es halt auch von Sturmlastig gespielt ist, auf in die Karten von Frankreich spielen. Ein Sturm von Wales war nicht so Bombe. Aber ich glaube, zu Hause werden die gut motiviert sein. Und ich glaube, Wales könnte halt also hier auf jeden Fall ein spannendes Spiel machen. Sehe ich schon, dass sie halt die Nase kurz vorhaben könnten.
Wollen wir mal hoffen.
In der Tat. Sonst aus der Rugby-Welt noch News von dir? Du hast normalerweise diesen internationalen Touch.
Super Rugby hat angefangen.
Ach so, Defense Optional Super Rugby?
Ja, aber ja, kann man sagen, was man drüber will.
Dass sie einfach gar keinen Bock haben, noch verteidigen?
Ja, dem will ich natürlich entgegenhalten, dass die halt viel schneller sind. Und ich meine, zwei Südhemisphäre-Teams standen im Finale der Weltmeisterschaft, das darf man nicht vergessen. Auch wenn Südafrika jetzt nichts unbedingt mehr mit Super Rugby zu tun hat. Autsch.
Oh, ja, schon feiert.
Shots fired. Chiefs Crusaders, Chiefs haben gewonnen, ganz knapp.
Und, krasses Spiel.
Ja, wie du sagst, also bei einigen Versuchen, ja, ich habe Uncle Donald auf meiner Schulter gesehen und gemerkt, wie er gesagt hat, Defense optional hier in dem Fall. Ja, die anderen, also das war noch vielleicht ein gutes Spiel. Queensland Reds haben im Derby gegen New South Wales Waratahs recht deutlich am Ende gewonnen. Der eine Winger hat eine gelbe Karte bekommen, Tackle without the ball, 50-50 Entscheidung. Suncorp Stadium, ich glaube, es war leichter Nieselregen. Weiß nicht, ich saß vor ein paar Wochen in Munster in einem unbedeutenden Spiel gegen Crusaders bei 42.000 Leuten da, wo eine B gegen eine C-Mannschaft gespielt hat fast. Und das war jetzt der Super Rugby Opener. Oh. Rebels habe ich mir angeschaut, war halt teilweise, also gegen Brumbies, Handling-Fehler, also wurde halt, also von Rebels, wo du sagst, puh, das ist nicht besonders gut.
Um das politisch korrekt auch so formulieren, ne?
Ja, und auch die anderen Ergebnisse, brauchen wir jetzt gar nicht groß drüber gehen, also ich bin gespannt, ob Crusaders, Chiefs, vielleicht noch Blues, aber ich glaube, Crusaders oder Chiefs werden wieder zu stark sein. Und ich frage mich, welche australischen Super Rugby Teams sich dagegen wieder anstemmen können. Also die Diskussion hatten wir schon vor 5 Jahren, die werden wir vielleicht auch noch in den nächsten 5 Jahren führen. Ich weiß nicht, ob der gute alte Joe Schmidt, ob der weiß, auf was er sich eingelassen hat.
Boah, Carsten, ich beneide die Aufgabe nicht.
Also auf gar keinen. Und du hast es ja auch noch angezweifelt, ne? Du hast ja, glaube ich, gesagt, nee, der wird das auf gar keinen Fall.
Ja, weil ich denke, ist ja noch ganz dicht.
Ja, und das, also wenn ich, ja, kannst halt nur mit dem Material arbeiten, was du hast.
Ja.
Aber vielleicht sind wir auch zu negativ. Also wir
schauen. Wir sowieso, also du sowieso, aber ja. Ja.
Gut.
Johnny Negative nennen wir dich in den anderen Gruppen. Sind wir mal gespannt. Ja, Super Rugby kann man auf jeden Fall anschauen, also sehr cool. Vielleicht sollte Wales jemand aus der Angriffs-Coaching-Team da rausholen. Wer hat auf jeden Fall gut, diese Zusammenbindung zu haben. Ja, was gibt's sonst noch?
Ja, Vancouver Sevens waren und Dupont hat zum ersten Mal gespielt. Wer nicht gespielt, was mir jetzt gerade das einfällt, Michael Hooper, oder? Oder hat der gespielt?
Ich habe nur so Highlights von Day One gesehen, tatsächlich.
Weil in Perth, was ja jetzt auch schon wieder einen Monat her ist oder so, da hieß es halt noch, er ist verletzt und er ist nicht so weit.
Ach so.
Keine Ahnung. Dupont hat auf jeden Fall, ich glaube, war es gegen Irland? Weiß ich nicht mehr genau. Schönen Versuch, entscheidenden Versuch, glaube ich, gelegt, Scrum aufgenommen und direkt gescored. Also wurde, glaube ich, auch mega abgefeiert mit Plakaten in der Stadt und so, ne? Dupont, welcome hier, bla bla bla. Und man hat schon den Hype gemerkt, den ein einzelner Spieler dann den doch machen kann, beziehungsweise haben kann. nur zuschauermäßig, also als ich irgendwie eingeschaltet habe, dachte ich mir auch so, oh, da sind nicht ganz so viele Leute im Stadion. Weiß ich nicht. Dann habe ich irgendwo noch gesehen, ja, man hat hier tausende von Schülern Tickets gegeben und so. Ist halt schon irgendwie cool. Wäre halt cool, wenn da tausende Schüler sind, denen man Tickets gibt und dann zusätzlich noch andere Zuschauer. Aber das ist wieder Johnny Negative, der hier durchkommt.
Johnny. Okay. Ja.
Ich glaube, jetzt am Wochenende ist Rugby Europe, ne? Deutschland in Belgien.
Ja.
Und die anderen Spiele werden auch ausgespielt. Portugal hat gegen England A irgendwie mit 90-5 verloren.
Ja,
wobei ich nicht weiß, welche portugiesische Mannschaft auf dem Platz stand.
Es war diese, also so in Anführungszeichen so eine Entwicklungsmannschaft, also keine, der bei groß bei der WM war.
Von Portugal?
Ja.
Ja, dann ist es halt. Ich weiß nicht, ob das so viel hilft, aber naja. Ja, ansonsten weiß ich nicht, habe ich glaube ich nichts mehr.
Okay, dann machen wir heute Schluss, weil die Braut nach Hause muss. Und okay. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, bis bald wieder und gucken wir mal, dass wir nächste Woche noch so ein kleines Preview auf jeden Fall machen können.
Ja.
Für das, was noch ansteht. Also bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.